Bevor wir jetzt reingehen in die Sixtinische Kapelle der Altmark, können Sie uns vielleicht kurz noch erzählen, seit wann es diese Kirche gibt? Das ist ja eigentlich nur hier ist ja ein kleines Dorf ringsherum, ne?
Diese Kirche gibt es eigentlich schon lange und die ist 1600 bis 1609 von der Frau von Alvensleben erweitert und neu gebaut worden. Und da ist auch diese ganze Malerei, Deckenmalerei entstanden von einem italienischen Maler, der aber namentlich nicht bekannt ist.
Wissen Sie, wie dieser italienische Maler hierher kam in die Altmark? Das ist ja hochkurios.
Man muss sich ja immer bewerben um solche Arbeiten und er ist vielleicht in Rom nicht dran gekommen oder hat da keinen Auftrag bekommen und ist dann hier in die Altmark gewandert und hat das angenommen hier und hat das innerhalb von 10 Jahren, diese ganze Sache hier entstehen lassen.
Stolze Städte, weites Land. Der Altmark-Podcast. Ein Landleben-Podcast für Altmark-Liebhaber und Altmark-Entdecker.
Wir sind Björn Menzel
und Pierre Gemlich.
Wir sind in der Altmark unterwegs und wir nehmen euch mit.
Und unsere Reise beginnt in der Sixtinischen Kapelle, aber nicht in Rom, sondern in einem kleinen Dörfchen im Norden von Sachsen-Anhalt, in Berge.
Und ehrlich gesagt, wir haben noch nie davon gehört, dass es hier so einen berühmten Schatz geben soll, wie in Italien. Deswegen starten wir unsere Entdeckungstour mit der Sixtinischen Kapelle.
Und wir sind gespannt, was uns noch alles in den Kirchen und Klöstern der Altmark begegnet, wofür sich ein Besuch wirklich lohnt. Viel Spaß beim Hören.
Ja, es ist ein riesiges Deckengewölbe, erstreckt sich vom Altar bis einmal hin, bis zur Orgel. Wo ist denn der beste Platz? Da gehen wir gleich mal hin.
Günstigst ist immer, wenn viel Licht ist, dass man die einzelnen Malereien noch relativ gut erkennen kann. Ja, das, wenn die richtig angestrahlt werden, so wenn schönes Sonnenlicht ist, haben wir natürlich mehr Erfolg, das alles zu erkennen.
Wir stehen in der Mitte der Dorfkirche und die ganze Decke ist bemalt. Wie ein riesiges Bild. Das ist so groß, dass wir es mit einem Blick gar nicht erfassen können. Dann stehen wir eine ganze Weile mit dem Kopf in den Nacken und schauen nach oben. Marlies Hildebrand, die sich seit Jahrzehnten um die Kirche kümmert, hilft uns beim Entdecken.
Fangen wir vielleicht einfach mal hier vorne an, im Altarraum.
Sie sehen hier vorderst zu jeder zwei Evangelisten, Matthäus und Markus. Und hieran anschließen sich dann in den einzelnen Abbildungen zwischen diesen Rippen die einzelnen Apostel. Hier beispielsweise kann man auch sehr gut erkennen, Petrus mit dem Himmelsschlüssel dort in der Richtung. Hier ist Andreas mit dem Andreaskreuz, der auch noch sehr gut zu erkennen ist.
Jetzt müssen Sie uns als Kunstlaien kurz mal mitnehmen. Warum sagt man denn, das ist so ein wertvolles, so ein tolles Gemälde?
Ja, weil es einfach für die Altmark sehr selten ist und eigentlich auch hier für die Altmark ein Alleinstellungsmerkmal hat, diese Malerei. Ich habe schon Damen gehabt, die saßen erstmal hier ganz still auf der Bank. Wir müssen erstmal alles auf uns wirken lassen und ja, konnten dann danach auch Fragen stellen, dass ich ihnen da einiges erklären konnte.
Marlies Hildebrand erzählt uns auch, der Begriff Sixtinische Kapelle ist für die kleine Dorfkirche nicht übertrieben. Denn der italienische Maler hat sich bei seinem Werk die Gemälde aus dem päpstlichen Rom zum Vorbild genommen, hat also den berühmten Michelangelo in der Altmark nachgemalt. In Auftrag gegeben hat es eine Adelsfamilie, die Familie von Alvensleben.
Wir nehmen an, dass die Frau von Alvensleben das in ihrer Trauerarbeit hier so gemacht hat. Ihr Mann war verstorben und sie hat sich hier mit dieser ganzen Organisation in ihrer Trauerarbeit reingestürzt und hat ihr ganzes Vermögen hier reingesteckt und war hinterher sozusagen mittellos. Dass auch viele ihrer Kinder nicht erwachsen worden sind. Wir haben hier auch an der Seite so Kindergrabtafeln zum Gedenken einiger ihrer Kinder.
Sie hat damit den Tod ihrer Kinder verarbeitet, ist ihre Theorie.
Kinder und ihres Mannes, ja, den sie verloren hatte.
Inzwischen ist aber noch dazugekommen, Herr?
Olaf Sturm. Ich bin seit einigen Jahren Gemeindekirchenratsvorsitzender und wir versuchen halt das Leben hier der Kirche aufrechtzuerhalten und vielen Menschen Zugang zu dieser Kirche, zu dieser besonderen Kirche in der Altmark zu ermöglichen. Ganz einfach, weil es halt nicht die klassische Feldsteinkirche in der Altmark ist. Und hier haben wir wirklich einen geballten Ausdruck halt von zum einen von der Kirche, von der Deckenmalerei, von dem Taufbecken, von der Kanzel, vom Eichenaltar, vom Sandsteinaltar. Also es ist ungewöhnlich für die Altmark.
Sie haben gesagt, Sie möchten die Kirche auch offen halten. Wann ist denn für Reisende die Kirche offen? Kann ich an die Tür klopfen? Kann ich eintreten?
Wir sind eine der wenigen Kirchen, die letztendlich seit 3 Jahren jedes Wochenende offene Kirche haben. Das heißt also von Mitte März bis 31. Oktober haben wir jeden Sonntag von 10 bis 18 Uhr die Kirche geöffnet, wo jeder einfach reinkommen kann, auch der mit Kirche nichts am Hut hat, der einfach mal schauen kann, der sich Kunst angucken möchte oder einfach mal eine ruhige Minute verweilen möchte in der Kirche und kann sich, wie gesagt, diese Sixtinische Kapelle der Altmark anschauen.
Den Kontakt für die Absprache von Führungen packen wir euch in die Shownotes dieser Folge. Und wir wollen jetzt Berge verlassen und weiter.
Da haben wir einen ganz heißen Tipp, glaube ich. Ja, das wäre die Klosterkirche in Grevese. Da sollten Sie auf jeden Fall mal hinschauen.
Das machen wir. Aber vorher gibt es noch einen kleinen Umweg. Wir halten am Gut Zichtau. Den Tipp hat uns Olaf Sturm auch mit auf den Weg gegeben. Dort schauen wir uns die historische Gartenanlage an. Sehr beeindruckend. Aber dann fahren wir weiter nach Grevese.
Ja, hallo. Willkommen hier bei uns in Grevese auf dem historischen Gutshof. Ich bin der Ralf Engelkamp und ich lebe seit 21 Jahren hier in Grevese auf dem Gutshof im Herrenhaus mit meinem Partner, dem Rainer Kranz. Wir nennen unser Projekt Wiederbelebung des Herrenhauses Grevese mit all seinen sozialen und kulturellen Funktionen. Und dazu gehört der Gutshof, das Dorf, uns immer der Park und auch diese wunderbare Klosterkirche, vor der wir ja auch stehen.
Jetzt steht hier eine riesige Kirche. Aber wir sind eigentlich in einem ganz kleinen Dorf. Wie konnte das passieren?
Ja, die Kirche gehört zu einem Kloster, zu einem ehemaligen Kloster. Das Kloster wurde zwischen 1170 und 1200 begründet und gebaut. Das war das Hauskloster der Grafen von Osterburg. Die waren hier im Auftrag des Landesherren eingesetzt, ja, die Region zu lenken, zu leiten, zu entwickeln, zu christianisieren. Die bauten sich ein Hauskloster hier an einem Standort in einem ehemaligen slawischen Heiligenhain. 80 Klosterfrauen sollen zu Glanzzeiten in diesem Kloster gewesen sein. Das war eine große Anlage, dazu brauchte man auch eine große Kirche.
Aber ein Kloster selber, wenn ich mich jetzt hier umschaue, sehe ich nicht.
1562 kam die Familie von Bismarck hierher. Das Kloster war säkularisiert, bekam vom damaligen Kurfürsten Joachim von Brandenburg, also hier ist ja brandenburgisches Urland, ne, die Altmark, die alte Mark, dieses Kloster im Tausch für das Stammhaus der Bismarcks, das ist die Burg Burgstall. Und die Bismarcks haben dann aus dem Kloster im Laufe der Jahrzehnte ein feudalistisches Rittergut gemacht, die Kirche zur Patronatskirche gemacht, aus Nebengebäuden des Klosters das heutige Herrenhaus. Über der Tür steht 1725, aber im Kern stecken auch noch alte Klosterteile drin. Das Kloster, also das Herrenhaus, gebaut oder überbaut und ja, den Gutshof, den ehemaligen Klosterhof, zu einem feudalistischen Rittergut entwickelt.
Ralf Engelkamp hat den Schlüssel zur Kirche. Jeder, der sie besuchen möchte, kann sich im Gutshaus nebenan melden. Ein Blick hinein lohnt, denn die Kirche hat einen romanischen Baustil. Innen gibt es eine Orgel aus dem Barock. Experten sagen ein Porsche unter den Orgeln. Und es gibt ein gotisches Gewölbe, eine wahre Geschichtscollage.
Was hier auffällt in der Kirche, ist nicht nur der Mix, es fällt auch auf, schon so ein bisschen eine Kirche mit Patina.
Das Besondere ist, dass das hier ein absolut authentischer Ort ist. Wir sind nicht totsaniert, wir sind lebendig. Die Kirche wird genutzt, sie ist auch kein Museum. Wir haben im Jahr 4 Orgelkonzerte auf unserer sehr berühmten Gansenorgel. Wir sind ja begrüßt worden von der Denkmalpflege hier, als wir unser Konzept vorgestellt haben, mit Armut ist der beste Denkmalpfleger. Dann macht man auch nichts kaputt. So, ne? Also hier ist dann auch seit 200 Jahren nicht mehr gestrichen worden. Hier ist nur noch repariert worden und das macht es echt und das macht es authentisch.
So, hier links neben der Klosterkirche sieht es so wunderschön aus, idyllisch.
Ja. Wir gehen jetzt also zwischen Herrenhaus und Klosterkirche in den Landschaftsgarten. Das ist ein 6 Hektar großer Landschaftsgarten mit Teichen, alten, riesigen Bäumen, Wiesen, Baumgruppen. Und jetzt stehen wir hier direkt hinter der Kirche, vor einem Gebäude. Das ist wahrscheinlich auch so direkt nach der Klosterkirche mit das Wertvollste, was wir hier zu bieten haben. Das ist das alte, wir nennen das Speicherhaus, aber Bauforscher haben herausgefunden, dass das ein besonderes Fußmaß ist in dem Gebäude. Und das Fußmaß ist älter als das Fußmaß der Kirche von 1170.
Dann kommt man hier rum, jetzt sieht man nach diesem Park, der sich öffnet. Also da ist noch mehr in Crevese, was man sehen kann.
Ja, den Park kann man besuchen als Tourist. Wir haben einen Rundweg ausgewiesen und da gehen wir auch gleich hin. Da müssen wir noch mal einmal ums Haus drumherum gehen. Da ist dann nämlich unser Dorfwohnzimmer, unser Gutshof, unsere Spielscheune und da gibt es auch den Eingang in den Landschaftsgarten. Und ja, da kann man sich durchtreiben lassen.
Wir kommen jetzt hier einmal in eine wunderschön große Gartenanlage.
Ja, ein großer, angelegter, von einem Landschaftsarchitekten im 19. Jahrhundert angelegter Landschaftsgarten, der aus einem barocken Garten sich entwickelt hat. Also die barocke geometrische Struktur wurde überformt, wurde aufgelöst. Es gibt Baumgruppen, es gibt freistehende Bäume, es grünt und es blüht und auch es gibt überall die berühmten Sichtachsen, die wir auch wieder hergestellt haben.
So, und wir können hier auf einem Pfad durch den Garten wandeln.
Genau. Der Park ist geöffnet rund um die Uhr für BesucherInnen und wir haben einen Rundweg ausgewiesen. Wir haben auch Bänke aufgestellt und ja, alle sind willkommen, den Park hier zu erkunden.
Und wenn man schon mal hier ist, in der Region, bei euch hier in Crevese, hast du einen Tipp, was man sich noch anschauen sollte?
Direkt ins Nachbardorf nach De Quede und da gibt es einen Fernsehturm, der erste in Betonspannbauweise, denkmalgeschützt aus DDR-Tagen, den sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben und auch mit Voranmeldung ist der auch besuchbar.
Wo sollten wir von hier aus denn noch hinfahren auf unsere Entdeckungsreise?
Oh, ihr müsst unbedingt nach Tangermünde fahren an der Elbe. Da liegt spektakulär oben auf dem Felsen die Altstadt mit der St. Stephanskirche, auch mit einer großen, schönen, bedeutenden Orgel und die müsst ihr euch unbedingt anschauen, Kirche und Orgel.
Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Olga Minkina. Ich bin Kantorin und Kirchenmusikerin und Organistin hier an der Kirche.
Ja, und ich bin David Boos und ich bin Ehemann der Kantorin und auch ein Organist.
Tangermünde muss man sich vorstellen, es sind sehr viele Fachwerkhäuser an der Elbe. Und in Tangermünde steht eine sehr, sehr große Kirche.
Naja, Tangermünde hatte natürlich eine große Vergangenheit. Das spürt man jetzt vielleicht gar nicht mehr so sehr, wenn man irgendwie so Großstädte gewohnt ist. Aber ich sag mal, im Mittelalter war das eine wirklich pulsierende Stadt, gehörte ja damals auch zur Hanse. Und im 15. Jahrhundert, da gab es eine Periode, da, also die hatten dann, glaube ich, 40, 50 Brauereien hier oder so. Also das florierte, man hatte viel Geld und man sieht das dann ja auch im gotischen Rathaus, das ja auch sehr prächtig ist. Und dann wurde halt eben hier diese große Kirche gebaut, die so doch relativ schnell dann auch gebaut wurde, weshalb sie auch so stilistisch recht einheitlich ist. Und gab damals natürlich auch schon wie heute auch immer wieder Konkurrenz auch. Also in Stendal gibt es natürlich große Kirche und dann musste die hier halt noch ein bisschen größer sein. Und der Turm, den wir hier sehen, der ist ja bemerkenswert, weil er ja nur praktisch auf einer Seite diesen Abschluss hat. Und der hat den Beinamen, das ist also der Zeigefinger von Tangermünde und der zeigt quasi den Stendalern, dass unser Turm größer ist.
Gibt es da was, wo Sie sagen, das sollte man sich an der Kirche, in der Kirche unbedingt angucken?
Für uns natürlich ist vor allem die Orgel, das ist wirklich ein Weltkulturerbe, muss man eigentlich sagen. Also auch wenn es diesen offiziellen Status noch nicht hat, aber das ist doch eines der angesehensten Instrumente aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und in einem bemerkenswert gut erhaltenen Zustand. Und das macht es also zu einem wirklich europaweit gefeierten und bekannten Instrument.
Da würde ich sagen, Sie haben uns gerade Lust gemacht, die Kirche und vor allem die Orgel uns mal anzuschauen. Wir gehen einfach mal hinein, oder? Haben Sie einen Schlüssel dabei?
Okay, jetzt stehen wir in der Kirche im Mittelgang mit einem perfekten Blick auf die Orgel.
Also die Orgel hat einen besonderen historischen und musikalischen Wert. Sie wird 400 Jahre alt in diesem Jahr. Sie ist etwas Einzigartiges, weil sie in ihrem Gesamtbild so original, wie sie sein kann. Also das Gehäuse ist aus dem Jahr der Entstehung, 1624, das ist ganz fantastisch kunstvoll ausgefertigt. Großteil aller Pfeifen ist auch original geblieben. Dieser Klang der Orgel ist einfach faszinierend. Es gibt Literatur aus der Zeit, die man heutzutage sehr gerne spielt als Orgelprofi, und diese Orgel gibt einfach den Sound so, wie es sein soll bei der Musik. Das ist nicht irgendwas, was später dann so sich mal ausgedacht hat, wie die Orgeln ja, sich weiterentwickelt haben, aber es ist einfach authentisch. Die Seele der Orgel ist einfach die richtige.
Bevor wir diese Seele erleben, bevor wir die Orgel hören, dürfen wir das Instrument von ganz nahem sehen. Wir folgen der Organistin.
Jetzt müssen wir einmal durch diese Tür gehen. Und da gibt es eine ganz hohe Treppe, die wir steigen sollen. Passen Sie gut auf.
Das ist eine der ersten Sachen, die man als Organist lernt, steile Treppen steigen.
Man ist immer fit.
Na, das ist nicht zwingend, aber man hat eine gewisse Routine. Ja.
Ich war noch nie an der Orgel.
Ich ziehe die Ventile auf.
Das sind unheimlich viele Tasten, das sind unheimlich viele Register. Welche müssen Sie ziehen?
Genau, hier steht Nasat. Das ist, das sind alles verschiedene Namen von verschiedenen Klangfarben. Also unsere Orgel hat 34 Registern und das sind alle ganz unterschiedliche Klangfarben. Es ist so wie bei einem Orchester. Halt nicht wie bei einem modernen Orchester, sondern wie bei einem Renaissance-Orchester.
Jetzt sind wir natürlich total gespannt und würden mal Ihr Lieblingsstück hören wollen.
Ich habe eigentlich ganz viele Lieblingsstücke. Ich spiele Ihnen jetzt Ballo del Granduca von niederländischen Komponisten des 17. Jahrhunderts, Johann Pieterszoon Sweelinck. Bis Ende Oktober haben wir hier die musikalische Saison und in diesem Jahr gibt es natürlich immer mehr besondere Sachen, nicht nur jeden Samstag Orgelfesper, sondern auch ganz viele besondere Konzerte, auch ein Orgelfestival von 19. bis 28. Juli mit ganz verschiedenen fantastischen Optionen, Künstlerinnen und Künstler, so wie zum Beispiel Tanz und die Orgel, Stummfilm mit Orgelimprovisation. Ein Battle zwischen Orgel und einem Blechblasensemble aus Bremen und einem Trommler. Das wird einfach ganz bewegend sein. Und ganz viele junge Leute, auch Kinderkonzerte.
Wenn wir jetzt schon mal hier sind in Tangermünde, was sollten wir uns auf jeden Fall noch anschauen?
Ich persönlich finde es vor allem sehr schön, einfach ruhig so ein bisschen durch die kleinen Seitengässchen zu wandern, weil da gibt es dann immer wieder so herrliche Durchblicke, wo man dann auf einmal durch so ein kleines Tor erblickt man dann irgendwas in der Ferne und ich finde, das ist so der Reiz einer so einer historischen Altstadt.
Sind wir hier auf der Entdeckungsreise Kloster und Kirchen in der Altmark. Haben Sie noch einen Tipp, wo wir vielleicht unbedingt noch vorbeischauen sollten?
Also ich würde auf jeden Fall noch empfehlen, sich die Klosterruine bei Arendsee anzugucken. Das ist für mich persönlich auch immer ein echtes Highlight.
Von Tangermünde nach Arendsee sind es mit dem Auto rund 60 Kilometer Richtung Norden. Aber die Fahrt lohnt sich, finden wir, als wir direkt am See aussteigen. Der ist übrigens der größte in der Altmark und vor mehr als 1000 Jahren durch den Einbruch eines Salzstocks darunter entstanden. Wir parken fast am See und laufen erstmal die wenigen Meter zum Ufer.
Letzte Station heute, wir kommen gerade aus Tangermünde. Das heißt für uns auch letzte Station, ein bisschen Seele baumeln lassen an einem wunderschönen See. Wo sind wir gerade und wer sind Sie?
Mein Name ist Claudia Schulz, ich bin die Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH. Wir betreiben die touristischen Flächen für die Stadt. Der Arendsee ist immer wieder ein Erlebnis, weil er eigentlich jeden Tag auch ein anderes Bild von sich zeigt. Man kann bei uns schön baden, man kann natürlich aber auch segeln. Sie können nicht nur Radfahren, sondern Sie können um den ganzen See herum einen Yoga-Pfad nutzen. Da gibt es ausgewiesene Schautafeln, wo man dann entsprechend die Übungen machen kann, und das ist um den ganzen See gestaltet. Es gibt unser Fahrgastschiff, was, ich glaube, so das Aushängeschild an Bild, was die Leute vom Arendsee transportieren. Wenn dieses Schaufelrad durch das Wasser geht mit diesen zwei schwarzen Schornsteinen, dann ist das ein Bild, was viele mit Arendsee auch verbinden. Es gibt hier viel zu sehen und viel zu erleben.
Wir stehen ja jetzt hier unten am See und sehen schon links oberhalb von uns die alten Mauern der Klosterruine, und wir treffen hier einen Herrn, der im Grunde mit dem Kloster verheiratet ist. Hallo.
Ja, mein Name ist Uwe Walter. Ich bin der Vorsitzende vom Klosterverein e.V. Arendsee, und wir betreiben dieses Kloster ehrenamtlich. Ja, das ist ein Benediktinerkloster aus dem 13. Jahrhundert, wurde im 13. Jahrhundert gegründet, ist dann im Rahmen der Reformation im 16. Jahrhundert als Benediktinerkloster geschlossen worden, ist dann zu einem Damenstift geworden. Damenstift kann man so verstehen, da haben die Adligen, die ihre Töchter, Mädels nicht verheiraten konnten, wie auch immer, die wurden dann hier schlicht und einfach geparkt oder sind hier untergebracht worden. Und das ist dann bis in das Jahr 1800, ich kann es jetzt nicht genau sagen, 1830, glaube ich, als Damenstift betrieben worden.
Von innen geht es putzigerweise immer am besten, warum auch immer.
So. Die wussten damals schon, welches hervorragende oder tolle Ambiente sie hier finden. Also man hat hier einen wunderschönen Blick auf den See. Es ist ein wunderschönes Gelände, und man muss es sehen, um das zu verstehen, was man hier sieht.
Für alle, die es nicht sehen können, das ist eine Klosterruine oberhalb des Sees, ein bisschen höher gelegen.
So wie Sie das Gemäuer hier, die Klosterruine, sehen, ist es nicht abgebrannt oder zerbombt oder gesprengt worden oder sowas. Es gab im Jahr 1850 oder 60 einen großen Stadtbrand in Arendsee, und da dieses Kloster dann als Damenstift oder jetzt hier Klosterruine als Damenstift nicht mehr in Betrieb war, wurde vom damaligen Stadtrat die Möglichkeit gegeben, dass sich Leute, die ihre Häuser nach dem großen Stadtbrand wieder aufbauen wollten, sich Material hier rausholen konnten. Das heißt, in vielen Gebäuden der Stadt Arendsee, da haben wir sehr viele Fachwerkgebäude, historische Gebäude, sind Materialien aus dem Kloster, so wie es jetzt hier steht, verwendet worden.
Das heißt aber auch, das Kloster hat heute kein Dach mehr, Wände fehlen ganz oder sind teilweise abgetragen. Die Atmosphäre hat darunter allerdings nicht gelitten, im Gegenteil. Die Klosterruine gibt eine zauberhafte Kulisse für viele Veranstaltungen.
Es ist ja kein Dach mehr darüber, es sind also die Klostermauern rundherum. Und in diesem Innenraum gibt es eine Bühne, die jedes Jahr vom Theater der Altmark Stendal genutzt wird. Und wir haben jedes Jahr hier wirklich tolle Stücke. Also aus meiner Erinnerung, die schönsten Stücke, die wir bis jetzt hier hatten, war der Sommernachtstraum. Also richtig von Shakespeare dann. Oder Romeo und Julia brauchten wir keinerlei Kulissen. Da haben die das bloß mit Licht und so, wie das hier ist, die Gemäuer genutzt als Kulisse. Da oben zum Beispiel wurde die Balkonszene gespielt. Da können wir nachher noch mal gucken. Da hat man einen tollen Blick auf den See. Ja, und das sind an sich immer Ende Juni, Anfang Juli. Die Vorstellungen sind an sich immer auch ruckzuck ausverkauft. Das ist schon ein besonderes Ambiente. Die Leute sitzen hier auch mit Decken und mit allem drum und dran, so ein bisschen wie Picknick, und betrachten dann die Theatervorstellung.
Das ist ein richtiger Traumort hier, oder?
Ja, kann man sicherlich so sagen. Also das Ambiente hat schon was für sich.
Wer sich dieses Ambiente einmal ansehen möchte, eine Führung plant oder das Theater erleben will, den Link dazu haben wir in die Shownotes gepackt.
Wir sind am Ende unserer Reise, und die jahrhundertealten Mauern der Klosterruine,
die machen auch was mit uns.
Und passend dazu verlassen wir das schöne Gelände durch die Demutspforte. Die ist so niedrig, da kommen wir nur mit gesenktem Kopf durch.
Also ich finde, nach unserer Reise, Klöster und Kirchen sind mehr als nur alte Steine.
Da ist Musik drin, ganz viel Geschichte. Drumherum gibt es tolle Natur und überall haben wir Menschen getroffen, die alten Gemäuer mit Leben füllen.
Also fahrt selbst einmal los. Überraschungen warten an jeder Ecke auf euch.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast liked und auch abonniert.
Dies ist ein Podcast des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Der Verband unterstützt die touristische Entwicklung der Altmark. Der Podcast wird aus Fördermitteln des Programms Modern Denken des Landes Sachsen-Anhalt finanziert.